Veranstaltung. Also erstmal herzlich willkommen zu meinem Talk. Ganz herzlichen Glückwunsch vor allem nochmal an netzpolitik.org zum 15. Geburtstag. Vielleicht kurz zum Ablauf. Ich weiß nicht, wie viel Sie oder ihr schon von der E-Evidenz-Verordnung gehört haben. Ich werde jetzt einen Überblick geben, danach noch so ein Stück weit für Fragen sozusagen zur Verfügung stellen. Und ich hatte es angekündigt im Ausschreibungstext, ich würde mich freuen, wenn auch ein paar Personen dabei sind, die vielleicht auch Lust haben, sich gegen dieses Gesetzgebungsvorhaben zu engagieren. Und zu dem Zweck würde ich vorschlagen, dass wir uns vielleicht vor der Tür im Foyer nach dem Talk kurz treffen, um sozusagen so ein bisschen Vernetzung zu ermöglichen und kurz darüber zu sprechen, was man tun könnte. Ich bin Elisabeth Niekrenz, das ist schon gesagt worden. Ich bin Juristin und politische Referentin beim Verein Digitale Gesellschaft. Wir sind eine netzpolitische Organisation, die sich gegen Überwachung für NutzerInnenrechte, Datenschutz und ein freies Internet einsetzt. Elektronische Beweismittel und grenzüberschreitender Datenzugriff. Sollen spanische, ungarische, rumänische oder italienische Behörden Anbieter wie GMX oder Posteo zur Herausgabe von Metadaten und Inhaltsdaten zwingen dürfen, ohne dass die deutsche Justiz dabei ein Wörtchen mitzureden hat und vor allem auch ohne, dass die Tat, wegen der ermittelt wird, in Deutschland überhaupt eine Straftat ist. Genau das ist die Kernidee der geplanten E-Evidenz-Verordnung. Und das ist auch noch nicht alles. Hinzu kommt nämlich, dass auf diese E-Evidenz auch noch ein Partnerschaftsabkommen mit den USA aufgesetzt werden soll. Und die Europäische Kommission hat bereits ein Mandat erhalten, um dafür zu verhandeln mit den USA, obwohl das Parlament selbst bezüglich der zugrunde liegenden Verordnung noch gar keinen Standpunkt gefasst hat. Welche Probleme sollen denn gelöst werden? Die Kommission sagt dazu in einem Arbeitspapier, "The Internet is largely privately owned and borderless for everyone except authorities pursuing criminal investigations." Das Grundproblem, dem wir uns hier gegenüber sehen, ist so ein Stück weit das Territorialitätsprinzip, also Staatsanwaltschaft und Polizei können grundsätzlich Strafverfolgungsmaßnahmen nur innerhalb ihres Staatsgebietes durchführen. Und das konfligiert so ein Stück weit mit der starken Entwicklung und dem Trend hin zum Cloud Computing, oder ein bisschen allgemeiner gefasst zu dem Umstand, dass Daten ja auf der ganzen Welt gespeichert werden. Nun ist es zunächst so, dass Behörden ja genauso wie Nutzerinnen und Nutzer auf alle Daten zugreifen können, die im Internet öffentlich zugänglich sind, was bereits mehr ist, als Ermittlungsbehörden je zuvor möglich war. Aber wie sieht es denn bisher eigentlich mit dem grenzüberschreitenden Zugriff auf nicht öffentliche Daten auf? Der traditionelle Weg, in dem Ermittlungsmaßnahmen über Landesgrenzen hinweggehen, das ist der gegenseitigen Rechtshilfe, auf Englisch Mutual Legal Assistance Treaties. Das ist ein Weg, der in der Regel sehr langwierig ist. Häufig funktioniert die Kooperation auch nicht so gut. Da liegen sozusagen Abkommen vor, die jeweils zwischen zwei Staaten, manchmal auch zwischen mehreren Staaten, geschlossen werden. Das führt dazu, dass in der Praxis die Herausgabe gerade von elektronischen Daten häufig vom Goodwill der Unternehmen abhängt und sozusagen auf Basis freiwilliger Kooperation stattfindet. Laut einem Papier der EU-Kommission sind dabei 2016 58% aller Behördenanfragen beantwortet worden. Beantwortet heißt nicht zwingend, dass sie positiv beantwortet wurden. Die USA sind nun bereits 2018 tätig geworden in dieser Frage und haben den sogenannten Cloud Act erlassen. Und dieses Gesetz verpflichtet US-Unternehmen, Daten, die sie auf der ganzen Welt gespeichert haben, an US-Strafverfolgungsbehörden herauszugeben, wenn diese das anfordern, was unter Umständen zu Konflikten mit der Rechtsordnung der jeweiligen Staaten, in denen die Daten gespeichert sind, führen kann. Namentlich geht die Mehrheit der Literatur von einem Konflikt mit der Datenschutzgrundverordnung aus, wenn Daten in Europa gespeichert sind. Die EU hat sich nun schon vor einigen Jahren mal mit dem Thema beschäftigt und hat auch ein Instrument geschaffen, was grenzüberschreitende Ermittlungen leichter möglich machen soll. Das ist die Europäische Ermittlungsanordnung. Die Verordnung darüber ist 2014 erlassen worden. Nicht Verordnung, sondern Richtlinie, Verzeihung. Und 2017 ist die Umsetzungsfrist abgelaufen. Diese Europäische Ermittlungsordnung ist aus grundrechtlicher Perspektive auch schon sehr stark kritisiert worden, hält allerdings noch so ein paar basale Grundrechte und Schutzmöglichkeiten für Grundrechte aufrecht. Das funktioniert also so, dass ein Mitgliedstaat, der Anordnungsstaat, eine Anordnung, man spricht auch von der Strafermittlung auf Auftrag, an den zweiten Mitgliedstaat, in dem diese Ermittlungsmaßnahme passieren soll, schickt. Und dieser Vollstreckungsstaat prüft dann die Anordnung und führt sie aus, kann aber auch die Ausführung zum Versagen. Und zwar vor allem kann er es dann machen, wenn er sagt, naja, also die Tat, wegen der er ermittelt wird, die finden wir eigentlich gar nicht schlimm, das ist in unserer Rechtsordnung keine Straftat. Und wir wollen nicht daran teilhaben, dass Personen, die sowas machen, verfolgt werden. Da gibt es dann ein paar Ausnahmen, sozusagen ein paar Straftatbestände, auf die man sich in der EU geeinigt hat. Und im Übrigen hat aber der Staat, in dem das stattfinden soll, da ein erhebliches Mitspracherecht. Da sind auch verbindliche Fristen eingeführt worden, um, wie gesagt, die Vorgänge zu beschleunigen. Also nach 30 Tagen muss der Vollstreckungsstaat antworten. Spätestens binnen 90 Tagen soll er die Maßnahme aufgeführt haben. Und was eigentlich vor dem Hintergrund der E-Evidenz ganz erstaunlich ist, ist, dass diese europäische Ermittlungsanordnung erst 2 Jahre alt ist und noch keinerlei Evaluation vorliegt. Das heißt also, systematisch wurde nie untersucht, ist dieses Instrument eigentlich suffizient, was treten da für Probleme auf, brauchen wir mehr. Dennoch soll nun alles noch viel schneller gehen und die E-Evidenz-Verordnung soll den Mitgliedstaat, in dem die Maßnahme durchgeführt werden soll, nämlich den Vollstreckungsstaat, völlig übergehen. Es besteht nämlich die Möglichkeit, so eine Anordnung einfach von einem Staat direkt an einen Provider, der seinen Sitz in einem anderen Staat hat, zu schicken. Der Vollstreckungsstaat ist dann verpflichtet, wenn der Provider sozusagen die Maßnahmen nicht ausführen würde, Sanktionen zu verhängen und auch zu vollstrecken. Und diese Sanktionen können auch ganz erheblich sein. Und zwar umfasst es 2 Grundinstrumente. Es gibt einmal die Herausgabeanordnung, die sozusagen dazu dient, dass Daten herausgegeben werden sollen, und auf der anderen Seite die Sicherungsanordnung, bei der Daten zunächst gespeichert werden müssen, um dann später für eine Herausgabe zur Verfügung zu stehen. Was sind denn jetzt die Voraussetzungen von so einer Anordnung? Zunächst muss es sich natürlich um Ermittlungsmaßnahmen im Rahmen eines Strafverfahrens handeln. Und dann ist erforderlich, dass im Anordnungsstaat für einen vergleichbaren Zweck in einem innerstaatlichen Verfahren eine vergleichbare Maßnahme zur Verfügung stünde. Das bedeutet, wenn jetzt etwa Bulgarien eine Anordnung betreffend Daten in Deutschland erlässt, dann müsste eine Anordnung dieser Art in Bulgarien in einem innerstaatlichen Verfahren möglich sein. Es ist aber nicht erforderlich, dass sie auch in Deutschland rechtmäßig wäre. Und das führt zu dem absurden Ergebnis, dass ausländische Strafverfolgungsbehörden, zum Beispiel in Deutschland, aber das Beispiel kann man genauso gut mit allen anderen Staaten, Kombinationen durchführen, viel stärkere Eingriffsmöglichkeiten haben könnten, als deutsche Behörden das hätten im Einzelfall. Die Anordnung muss notwendig und verhältnismäßig sein. Und es gibt eine besondere Hürde für sogenannte Inhalts- und Transaktionsdaten. Zu den Datenkategorien komme ich auch gleich nochmal. In diesem Fall wurde nämlich so eine Art Hürde eingefügt. Und zwar soll die Straftat im Anordnungsstaat mit mindestens einer Höchststrafe von 3 Jahren Freiheitsstrafe bedroht sein. Das klingt nach einer gar nicht so geringen Strafe, ist aber, da Strafrahmen häufig sehr weit gefasst sind, eigentlich nicht wirklich eine Hürde. In Deutschland etwa steht im Strafgesetzbuch, dass ein Diebstahl bestraft wird mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren. Das soll heißen, jeder Ladendiebstahl wäre in Deutschland im Prinzip davon erfasst. Und in anderen EU-Staaten ist es zum Teil ähnlich geregelt. Es gibt zum Teil einen Richtervorbehalt, allerdings gilt auch dieser nur für einen Teil der Datenkategorien, auch für Inhalts- und Transaktionsdaten. Das heißt, es gibt auch viele Metadaten, die ohne Richtervorbehalt herausverlangt werden könnten. Und das ist vor allem deshalb problematisch, weil es sich, wie wir auch noch sehen werden, vielfach um eine heimliche Maßnahme handeln kann, die im deutschen Recht eigentlich immer unter Richtervorbehalt stehen. Was ist die Folge einer solchen Anordnung? Der Provider bekommt diese Anordnung und er ist dann verpflichtet, die Daten herauszugeben, und zwar binnen 10 Tagen und in Notfällen sogar binnen 6 Stunden. Das ist eine Anforderung, die den viele Provider, gerade kleine und mittlere Unternehmen, kaum gerecht werden können. Eine Prüfung kann man in dieser Zeit schon gar nicht vornehmen, sollen sie allerdings auch nicht machen, weil sie nicht wirklich die Möglichkeit haben, das abzulehnen. Aber ja, diese 6-Stunden-Frist würde im Prinzip Anbieter zwingen, einen 24-Stunden-Service einzurichten, was natürlich auch ziemlich bedenklich ist. Bei Nichtbeachtung drohen erhebliche Sanktionen, und zwar in Höhe von bis zu 2% des weltweiten Jahresumsatzes. Das heißt, es kann also richtig teuer werden, wenn man so eine Anordnung nicht einhält. Wie erfahre ich denn jetzt als Betroffene in Person, dass meine Daten an eine Strafverfolgungsbehörde herausgegeben wurden? Der Provider darf mich nicht informieren, außer in Sonderfällen, in denen er sozusagen von der Anordnungsbehörde dazu angewiesen wurde. Und die Anordnungsbehörde soll mich eigentlich informieren. Sie kann das aber verschieben, wenn die Ermittlungen nicht beeinträchtigt werden sollen, wenn ich sozusagen nicht mitbekommen soll, dass gegen mich ermittelt werden soll. Und sie muss mich unter Umständen auch gar nicht informieren, nämlich dann, wenn die berechtigten Interessen von Dritten ja, sozusagen dadurch beeinträchtigt werden könnten. Der Deutsche Richterbund hat dazu in einer Stellungnahme ausgeführt, dass dies in der Praxis zu einer weitgehenden Rechtlosigkeit der Betroffenen führt. Weil mir natürlich auch keine Möglichkeit offen steht, mich zu wehren gegen eine Anordnung, von der ich gar nichts weiß. Welche Dienste sind jetzt alles davon umfasst? Das sind auch ziemlich viele. Auf der einen Seite haben wir die elektronischen Kommunikationsdienste. Darunter muss man sich so etwas vorstellen wie Voice-over-IP, Messenger und E-Mail. Diese Beispiele stammen übrigens aus den Erwägungsgründen der Richtlinie. Es sind aber auch technischere Dienste wie Internet-Domainnamen und IP-Adressendienste erfasst, Privacy- und Proxy-Dienste und schließlich die sogenannten Dienste der Informationsgesellschaft, die es Nutzern ermöglichen sollen, miteinander zu kommunizieren und Inhalte zu speichern. Das betrifft etwa Online-Marktplätze, Cloud-Dienste, Gaming-Plattformen, soziale Netzwerke. Also diese Definition ist ziemlich umfassend, die hier für Service Provider gewählt wird. Das heißt, eigentlich nahezu alle, die möglicherweise Daten über uns speichern, im Online-Bereich sind davon erfasst. Und es müssen also Dienste sein, die ihre Leistungen in der Europäischen Union anbieten. Ganz interessant ist auch, dass diese Verordnung neue Datenkategorien schafft, die wir so im bestehenden EU-Recht eigentlich nicht kennen. Sie teilt nämlich auf, was auch ziemlich komplex wird, in Inhaltsdaten, Transaktionsdaten, Zugangsdaten und Teilnehmerdaten. Die Linie der unterschiedlichen Schutzniveaus verläuft sozusagen zwischen den Transaktionsdaten und den Zugangsdaten. Da haben wir also noch diese Pseudo-Hürde mit den mindestens 3 Jahren Höchststrafe und den Richtervorbehalt bei Herausgabeanordnungen. Eines der großen Probleme an diesen Definitionen ist aber, dass Transaktionsdaten und Zugangsdaten 2 Kategorien sind, die sich vielfach überlappen. Also IP-Adressen können zum Teil mit in die eine, zum Teil auch mit in die andere Kategorie fallen. In beiden Fällen geht es darum, sozusagen Daten zu erhalten, die mit einem ganz konkreten Zugriff auf einen Dienst verbunden sind. Und darüber hinaus täuscht diese Einteilung darüber hinweg, dass es sich eigentlich in allen Fällen um personenbezogene Daten handelt, die auch dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung unterliegen. Das größte Problem an diesem Vorschlag ist aber, und ich habe es schon angesprochen, der Verzicht auf die beidseitige Strafbarkeit. Beidseitige Strafbarkeit heißt also in grenzüberschreitenden Verfahren, dass die Straftat in allen Staaten, die betroffen sind, eine Straftat sein muss. Dazu mal ein paar Beispiele zur Illustration. Wenn wir uns vorstellen, dass vielleicht ein Arzt oder eine Ärztin in Malta einen illegalen Schwangerschaftsabbruch durchführt und in Malta sind tatsächlich so gut wie alle Schwangerschaftsbrüche illegal, auch zum Beispiel solche, bei denen die Schwangerschaft eine Folge eines Sexualdeliktes ist oder ähnliches. Wenn diese Ärztin nun sagt, ich kommuniziere über Posteo, der mir als relativ privater deutscher E-Mail-Anbieter bekannt ist, dann müsste auch Posteo im Falle einer Herausgabeanordnung der maltesischen Behörden ihre E-Mails herausgeben. In Polen ist es eine Straftat zu behaupten, dass das polnische Volk oder der polnische Staat, heißt es, so meine ich, am Holocaust beteiligt gewesen sind. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass Personen in Polen, vielleicht Historiker oder Historikerinnen, Aufklärungsarbeit vornehmen und möglicherweise über einen Facebook-Account publizieren, ohne ihren Klarnamen anzugeben, der in Irland sitzt, dann müsste Facebook auf Anordnung sozusagen Zugangsdaten, IP-Adressen und so weiter dieser Personen, dieses Accounts an polnische Behörden herausgeben. Kürzlich gab es erst Berichte darüber, dass Puigdemont in Belgien von spanischen Behörden ausspioniert wurde. Sowas könnte man dann sozusagen bald ohne oder sozusagen unter dem Vorwand einer Strafermittlung ganz legal machen, also seine Dienste, seine Daten auch herausgeben lassen. Der Fall Puigdemont ist vielleicht auch das einleuchtendste Beispiel für die Bedeutung von beidseitiger Strafbarkeit, weil das ja das Kriterium war. Damals ging es um einen europäischen Haftbefehl, dessen wegen Puigdemont nicht ausgeliefert wurde an Spanien aus Deutschland, weil eben die Rebellion, die ihm vorgeworfen war, in Deutschland nicht oder nicht so unter Strafe stand wie in Spanien. Das letzte Beispiel stammt vom Bundesministerium der Justiz aus einem Papier, was netzpolitik.org geleakt hat. Das Justizministerium macht sich nämlich auch erhebliche Sorgen und handelt davon, dass eine deutsche Journalistin von einem Mitarbeiter einer ausländischen Bank Daten über eine Steuerhinterziehung erhält und in diesem Staat eben eine Verletzung des Bankgeheimnisses eine Straftat ist, was in Deutschland nicht der Fall wäre. Auch diese Daten müssten dann an den entsprechenden Staat herausgegeben werden. Als Mitgliedstaat, der sagt, ich möchte eigentlich nicht, dass in meinem Staat teilgenommen oder teilgehabt wird an so einem Verfahren. Welche Möglichkeiten habe ich? Es gibt bestimmte Fälle, in denen man notifiziert werden muss. Auch das hat erst der Europäische Rat eingefügt in das Verfahren. Das heißt, ich bekomme sozusagen eine Mitteilung darüber. Und wenn ich dann zu dem Ergebnis komme, hier geht es um eine Person, die zum Beispiel Immunitätsschutz als Abgeordnete hat oder die möglicherweise ein Berufsgeheimnisträger, Berufsgeheimnisträgerin ist, dann kann ich den Mitgliedsstaat, den Anordnungsstaat, der das angeordnet hat, sozusagen darauf hinweisen. Ich habe aber kein Vetorecht. Und das kann zu der absurden Situation führen, dass ein Staat am Ende die Sanktionen so einer Anordnung vollstrecken muss, obwohl er selbst diese Anordnung für grundrechtswidrig, rechtsmissbräuchlich oder auch schlicht rechtswidrig hält. Und an der Stelle bekommen wir dann auch ein Problem mit der völkerrechtlichen Souveränität. Was mache ich, wenn ich gegen so eine Anordnung klagen will? Als Provider kann ich die Sanktionen anfechten, wenn ich dann eine bekomme und mich vorher nicht dran gehalten habe, kann aber nicht die Anordnung selbst anfechten. Das heißt, dass unter Umständen Provider noch die Möglichkeit hätten zu sagen, das ist rechtswidrig, da spielen wir nicht mit. Die fällt eigentlich raus, beziehungsweise ist sie eben nur unter der Gefahr, dass die Provider dann eine hohe Sanktion bekommen, möglich. Als betroffene Person habe ich die Möglichkeit, den Rechtsbehelf im Anordnungsstaat einzulegen, mich dort, also dort dagegen zur Wehr zu setzen, was natürlich auch ziemlich problematisch ist, weil ich mich unter Umständen in einem anderen Staat aufhalte, dort zu Hause bin. Das heißt, ich muss möglicherweise ein Gerichtsverfahren in einer anderen Sprache, in einem anderen Land führen, was natürlich mit ganz erheblichen praktischen Problemen verbunden ist und nicht zuletzt sehr teuer. Also vielleicht finde ich da nicht mal einen Anwalt, mit dem ich gut kommunizieren kann. Wo stehen wir im Moment? Die gute Nachricht ist, es ist noch kein Gesetz. Die Sache ist sozusagen noch aufhaltbar. Letzten April hat die Kommission den Entwurf rausgebracht. Der Rat hat dann im Dezember dazu abgestimmt und sich dazu bekannt, wobei Deutschland dagegen gestimmt hat. Katharina Barley hat also auch in der Öffentlichkeit ganz erhebliche Zweifel daran angemeldet, dass hier Grundrechtsschutz gewährleistet werden kann. Und derzeit liegt der Entwurf im Parlament und dort im LIBE-Ausschuss für bürgerliche Freiheiten. Der hat noch in der letzten Legislaturperiode 7 Working Papers herausgegeben. Die Berichterstatterin ist Birgit Zippel. Und diese Working Papers sehen den Entwurf auch sehr, sehr kritisch. Was natürlich gut ist, weil man den Eindruck hat, dass der dort bei Personen liegt, die durchaus einen kritischen Blick darauf haben. Relativ schwierig ist allerdings die Frage, ob man dieses Instrument eigentlich überhaupt sinnvoll entschärfen kann. Und dazu sagt Professor Martin Böse, der Professor ist für Strafverfahrensrecht und Strafrecht, in einem Gutachten, das er für die europäischen Institutionen geschrieben hat, "The added value of the new cooperation regime is mainly based on the abolition of cooperation obstacles and procedures ensuring effective protection of fundamental rights." Also das heißt, der ganze Wert der Angelegenheit, die diese Sache sozusagen so schnell möglich machen soll, hat den Preis, dass Grundrechte nicht mehr sicher gewährleistet oder geschützt werden können. Und das spricht eigentlich sehr stark dagegen, dass man irgendwie ein sinnvolles Instrument da rausbekommt, was gleichzeitig noch einen sinnvollen und hochwertigen Grundrechtsschutz hat. Ja, ein Wort vielleicht noch zum US Cloud Act, den ich anfangs schon mal angesprochen habe. Ich habe es schon erwähnt. Da werden also US-Unternehmen dazu verpflichtet, Daten herauszugeben, die sie in anderen Staaten als den USA speichern, was gegen derzeitiges Datenschutzrecht in Europa verstößt, sodass Unternehmen in Europa eigentlich vor die Wahl gestellt sind, sollen sie gegen die DSGVO verstoßen oder sollen sie gegen US-Recht verstoßen. Und der Cloud Act sieht nun sogenannte Executive Agreements vor, die sozusagen anderen Staaten dann wechselseitig den Zugriff im jeweils anderen Land ermöglichen. So etwas will die Europäische Kommission nun verhandeln, wie gesagt, bevor das Parlament entschieden hat. Und was ganz interessant ist, ist, dass sich die Stimmen der rechtswissenschaftlichen Literatur mehren, die sagen, es gibt den Artikel 48 DSGVO, der sagt, wann man Daten unter solchen Umständen an Drittstaaten übertragen muss, kann. Und dafür ist tatsächlich ein Verwaltungsabkommen erforderlich. Und dieses Abkommen muss aber sicherstellen, dass das europäische Schutzniveau auch aufrechterhalten bleiben muss. Und ob das gelingen wird in Verhandlungen mit den USA, ist doch recht fragwürdig, vor dem Hintergrund, dass auch jetzt im Cloud Act eigentlich zu wenig Rechtsbehelfsmöglichkeiten und auch zu wenig Schutz von Berufsgeheimnisträgern vorhanden ist. Ja, vielen Dank. Das war sozusagen erstmal der Input von meiner Seite. Ich würde mich jetzt freuen, eure Fragen zu beantworten. Würde mich, wie gesagt, freuen, wenn ein paar Personen vielleicht auch Lust haben, sich noch weiter zu vernetzen und an dem Thema zu arbeiten. Und zuletzt noch der Hinweis, wir sind eine spendenfinanzierte Organisation zu einem Gutteil und genau, ihr könnt uns unterstützen, wenn euch eure Arbeit gefällt. Danke. bitte.
Ich habe mal aus einer ganz anderen, also Ulrich Simon, ich arbeite für From A to B, und ich habe mal aus einer ganz anderen Perspektive eine Frage, und zwar, wie gut diese Strafverfolgung überhaupt generell funktioniert zwischen bestimmten Staaten. Also wir hatten zum Beispiel große Probleme mit Kreditkartenbetrug, besonders aus Italien und Rumänien, und hatten halt das Gefühl, dass da gar nichts gut funktioniert. Also selbst wenn es berechtigt ist und alles, aber da scheint auch die Vernetzung selbst auf EU-Ebene gar nicht gut zu sein. Also vielleicht habt ihr da einen Blick oder könnt dazu irgendwie was sagen.
Ich kenne tatsächlich auch keine vertieften Untersuchungen, die sich damit beschäftigen haben, oder Statistiken, die das wiedergeben. Die europäische Ermittlungsanordnung, die ich am Anfang so ein bisschen vorgestellt habe, die dient ja nicht nur, oder die gilt nicht nur im elektronischen Bereich, sondern auch im analogen. Also gerade wenn es dann darum geht, Daten von Kreditinstituten zum Beispiel, die da vielleicht eine Rolle spielen würden, herauszubekommen, dann sollte das eigentlich der Weg der Wahl sein.
Also da wären dann Verbesserungen dadurch zu erwarten, aber es hätte halt diese...
Die ist ja schon seit 2017 umgesetzt. Also ich weiß nicht, von wann Ihre oder deine Erfahrungen stammen.
Ja, gerade aus dem Jahr 2017.
Ja. Genau, das wäre also die große Frage. Das würde alles dafür sprechen, die europäische Ermittlungsanordnung erstmal zu evaluieren, auf jeden Fall, bevor man ein neues Instrument schafft. Und ich weiß auch nicht, ob es da um elektronische Daten ging oder eher um Daten von, wie gesagt, Kreditinstituten,
ja,
oder ähnlichem.
Um Kreditkartenbetrug. Also ich glaube, es lief damals, es ging vor allem um Zugtickets zum Beispiel. Und mir hat dann tatsächlich eine Freundin erzählt, die konnten auf einmal in einem Café in Sizilien eine Bahnfahrkarte bestellen quasi, wo man sich halt gefragt hat, also die sind offensichtlich mit gestohlenen Kreditkarten gekauft worden. Und dafür musste dann aber natürlich der Provider aufkommen. Und aber es ist halt auffällig, dass das gerade in Italien und Rumänien ein Riesenproblem ist, das aber offensichtlich wenig angegangen wird von den dortigen Strafverfolgungsbehörden.
Ja, also wie gesagt, konkrete Daten liegen mir dazu auch nicht zu, aber ich denke, gerade weil das eher auch eine Schnittstelle zwischen digitalem und analogen Bereich ist, im Hinblick auf Kreditkarteninstitute, wäre die europäische Ermittlungsanordnung im Zweifel der Weg der Wahl. Ja? Oder Mikro kommt noch?
Du hattest angesprochen, dass es ja auch sowas gibt wie Geheimnisträger, Leute mit Berufsgeheimnissen und so weiter und so fort, wo es im Zweifelsfall ja illegal ist, diese Daten überhaupt zu erheben oder weiterzugeben. Wie sieht denn da das Verhältnis aus zwischen dem nationalen Recht und dem, was dann da relativ unkontrolliert im internationalen Bereich möglich ist?
Ja, genau, das ist also sozusagen einer der Kerne, das Problem. Also das kommt dann ganz darauf an, inwiefern außerhalb von Deutsch, oder wenn wir sozusagen mal von der deutschen Perspektive ausgehen, ne, das lässt sich, wie gesagt, natürlich auch auf alle anderen Länderverhältnisse übertragen, je nachdem, wie das Recht des Anordnungsstaates das vorsieht. Also gerade der deutsche Staat hat nicht die Möglichkeit zu sagen, halt, hier ist unser Berufsgeheimnisträger involviert, hier ist ein Anwalt involviert, ein Journalist, ein Arzt, sondern es hängt ganz davon ab, wie der Anordnungsstaat das managt.
Können die Betroffenen den Provider verklagen hinterher, wenn der Daten unrechtmäßig rausgegeben hat?
Das ist eine ganz interessante Frage, und ich glaube, das hat auch Klaus Landefeld, der für ECO arbeitet und sich sozusagen immer so ein Stück weit mit der Provider-Sicht auf die Angelegenheit beschäftigt, bemängelt. Ich habe mich damit aber nicht im Detail befasst, dass diese datenschutzrechtliche Haftungsfrage auch nicht richtig geklärt ist. Das wäre natürlich für die betroffenen Personen wünschenswert, wobei man dann auch wahrscheinlich maximal einen Schadensersatz bekommen könnte und nicht verhindern könnte, was ja gerade im Fall einer politischen Verfolgung oder so total relevant ist, dass die Daten einfach nicht an die Behörde weitergegeben werden. Genau, und aus Provider-Sicht stellt sich die Frage, naja, ich bin dort verpflichtet und mir droht eine Sanktion, und soll ich hier Schadensersatz zahlen? Ist das denn gerecht sozusagen? Da hinten ist noch eine Frage.
Ja, danke schön. Wie ernst sind denn diese Vorstöße der Bundesregierung zu der Nichtzustimmung zu nehmen? Zwei Punkte dazu. Also es wäre ein leichtes für die Bundesregierung, einfach diese Umsetzung von Maßnahmen, von Sanktionen zu unterlassen, würden Vertragsverletzungsverfahren riskieren und so weiter, aber dann käme es vor den EuGH, wo es ohnehin landen wird. Das ist der eine Punkt. Das andere ist, hier tut sich natürlich so eine schöne Regelungslücke auf. Das war ja angesprochen worden. Das ist nicht das erste Mal, dass über EU-Recht Dinge eingekippt werden, die grenzüberschreitend funktionieren und dann natürlich die entsprechenden Parteien im Land schreien, das kann ja nicht sein, dass die dürfen und wir nicht, also wollen wir jetzt auch. Und weil wir gerade dabei sind, wollen wir auch noch mehr. Also hier gibt es ja klarerweise ein Spannungsfeld zwischen Justiz und Innenministerium. Wie sind denn da Ihre Erkenntnisse?
Also vielleicht, um die erste Frage zu beantworten, das ist ganz richtig. Ich weiß nicht, wie motiviert die Bundesregierung oder die Behörde, die sie dafür dann zuständig machen wird, dort eine Sanktion zu verhängen sein wird, zu sagen, nee, jetzt streiten wir uns lieber und warten auf ein Vertragsverletzungsverfahren sozusagen und sanktionieren einfach nicht. Ich glaube nicht, dass diese Verordnung am Ende vor den Gerichten Bestand hätte, weil eben ganz massive Grundrechtsverletzungen damit einhergehen und gerade auch das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf nicht gewährt wird. Genau, aber sozusagen die Motivation, die politische, die da vorhanden ist, kann ich schlecht einschätzen und ich fürchte, dass sie auch sehr stark natürlich abhängig sein wird von außenpolitischen Überlegungen dann. Also will ich mich vielleicht mit diesem Staat streiten, um was für eine Art von Verfahren geht es? Das war ja vielleicht auch gerade im Fall Puig de Mont so ein bisschen das Glück, dass man sich halt hinter seinen Gerichten verstecken konnte und dann sozusagen aktiv zu sagen, nee, wir setzen das nicht um, wäre vielleicht nochmal eine andere Handlung. Was den Konflikt zwischen BMJV und BMI anbelangt, kann ich relativ wenig, also gar nichts eigentlich dazu sagen, weil ich nichts über die Details weiß. Also das BMJV hat sich dafür stark gemacht, Deutschland hat nicht zugestimmt. Was da für innere Konfliktlinien verlaufen, kann ich nicht sagen. Und da ist noch eine Frage.
Ja, wir haben auch nicht mehr so viel Zeit.
Ja, geht noch eine Frage, oder? Ja.
Hallo, mich würde interessieren, was ihr für vielleicht Utopien oder irgendwie eigene Vorschläge hättet, da einzubringen. Ich finde ja eigentlich, wenn ich mir bestimmte Staaten angucke, die dann vielleicht auch irgendwie falsche Sachen vorschützen, um jemanden zu überwachen oder sowas ähnliches, könnte ich mir vorstellen, dass man einfach eigentlich die Zusammenarbeit sanktioniert mit Staaten, in denen Menschenrechte nicht gewährleistet sind, dass es irgendeine Art von Index gibt und man sagt, also sorry, China, Russland, irgendwie mit euch machen wir das nicht.
Das ist also erstmal geht es ja sozusagen um eine innereuropäische Verordnung. Also noch steht die Mitarbeit von China, Russland und anderen Staaten sozusagen nicht zur Debatte. Aber das ist ganz richtig, was du oder sie ansprechen, weil natürlich auch so ein gewissermaßen internationaler Standard gesetzt wird. Ne? Also der Cloud Act war vielleicht der Anfangspunkt dieser internationalen Debatte und die Frage wird sich stellen. Und jetzt gerade merken wir, dass China auch versucht, so ein Stück weit auf Personen, die sich hier in Sachen Hongkong engagieren, Einfluss zu nehmen, das wäre auf jeden Fall ziemlich problematisch. Der Standpunkt, den wir vertreten, ist ganz klar, dass wir dieses Instrument nicht brauchen und vor allem, da würde ich auch gerne an Ulrich Kälber anknüpfen, der hier in der vorletzten Veranstaltung nochmal deutlich gemacht hat, der Zuwachs an Überwachungsgesetzgebung und Möglichkeiten, der seit dem 11. September stattgefunden hat in Deutschland und auch in der Europäischen Union, der ist der Wahnsinn. Der ist auch nicht systematisch und der ist auf jeden Fall nicht evidenzbasiert. Also da gibt es sehr, sehr wenig Überlegungen über Verhältnismäßigkeit, sehr, sehr viel Aktivismus. Wir brauchen jetzt dieses und jenes neue Überwachungsgesetz. Insofern kann ich da nur sagen, wir brauchen zunächst mal einen Stillstand an neuen Überwachungsgesetzen und eine umfassende Evaluation. Was haben wir, was sind überhaupt die Probleme? Ja, die Zeit ist, glaube ich, um.
Genau.
Genau, ja, dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.